Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben, unsere lieben Zuhörenden. Ich begrüße euch bei Pop, Kunst, Seele, formerly known as Cobains Erben. Unserem Podcast, wo wir uns eben unterhalten über die Themenfelder Pop und über Kunst und
über
Seele. Was tut unserer Seele gut? Was sind die Dinge, die uns das Leben zum Leuchten bringen? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr merkt schon, dass wir den neuen Namen jetzt brutal featuren und in die Welt blasen. Deswegen habe ich euch auch nun mal gleich so begrüßt. Jo, mein Name ist Jay und der Gofi sagt euch jetzt auch noch Hallo.
Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin übrigens mittlerweile wirklich ein richtiger Fan von dem Namen Popkunstseele. Ja. Weil der einfach alles enthält, worüber wir hier sprechen.
Schön's. Das ist wahr. Und dann haben wir natürlich auch noch Marco am Start.
Hallo, hallo. Ich habe so gedacht, nach dem schon sehr sperrigen Namen, wenn wir jetzt immer noch formerly known as Cobains Erben dazu sagen, dann wird es halt richtig, richtig unangenehm. Aber finde ich eigentlich gut.
Ja, aber es passt natürlich zu unserem Pop. Part, ne? So ja. Formerly known as, gibt's ja auch diverse Pop-Beispiele, die das dann auch durchgezogen haben. Aber wir sind heute nicht nur zu dritt, sondern wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, sind wir zu viert. Wir haben einen wundervollen Gast, der auch nicht zum ersten Mal bei uns ist, sondern schon ein zweites Mal. Hallo Jonas, wir begrüßen dich.
Salut, hallo. Mega, mega cool, wieder hier zu sein. Wobei, ich glaube, rein theoretisch bin ich ja zum ersten Mal jetzt hier.
Ach so, stimmt, das war ja bei Hotter Talk. Ja. Richtig.
Ich wollte da nicht reingrätschen, weil ich dem Jonas gerade nicht in die Parade fahren wollte. Aber du bist bei diesem Format bist du also, das erste Mal.
Also ich würde sagen, wir müssen uns alle erstmal jetzt noch kennenlernen, so ein bisschen.
Ja. Ich bin
ganz neu bei euch hier. Also
Jonas, dann begrüße ich dich wirklich zu diesem Vorrecht, bei Popkunstseele mit dabei zu sein. Und unsere Zuhörenden könnten dich aus diesem anderen Podcast, den es auch gibt, Hossa Talk, kennen. Oder von deinen Auftritten mit Marco. Weil ihr ja oder von eurem stiefmütterlich behandelten Podcast inzwischen Art und Weise, den ihr zusammen gemacht habt, ungefähr vor 28 Jahren.
Du meinst die beiden, dass die beiden den stiefmütterlich behandeln, also nicht die Hörenden, ne?
Nicht die Hörenden.
Achso, ja, okay.
Ja. Noch immer ein Mysterium, dieser Podcast.
Der ist noch in der Sommerpause.
Seit welchem Sommer?
Seit dem Sommer auf 69 ungefähr.
Ich glaube, seit dem Sommer, als du bei Hossa Talk eingestiegen bist, gell, Marco? Kann es sein?
Das war, glaube ich, schon ein Jahr vorher, haben wir es schon nicht mehr so richtig hingekriegt irgendwie. Haben jedes Mal gesagt, aber nächstes Wochenende machen wir wieder eine Folge. Machen wir. Die Sommerpause ist lang.
Ich glaube, wir haben nur noch so zwei so halbfertige Folgen rumliegen. Vielleicht pressen wir die irgendwann einfach auf Vinyl und kaufen die so limitiert 100 Stück aus dem Kofferraum oder sowas.
Oder machen so einen Hidden Track, weißt du? Und hinten raus, bei irgendeinem Stück von uns, fangen wir hinten raus einfach an zu erzählen, weißt du?
Ja, das wäre auch witzig.
Plötzlich ist das auch eine schöne Idee.
Vielleicht wäre es doch aber ganz gut, Jonas, wenn du dich den Leuten vorstellen würdest, die dich nicht kennen, weil sie vielleicht möglicherweise gar nicht Hossa Talk hören oder die Folge damals nicht gehört haben oder keine Ahnung, einfach noch keine Gelegenheit gehabt haben, dich kennenzulernen.
Sehr gerne, gar kein Problem. Mein Name ist Jonas und ich bin Singer-Songwriter aus Ludwigsburg, lebe da jetzt seit 2015, Ludwigsburg bei Stuttgart, bin mit meiner Musik ganz viel unterwegs, ganz viel im frommen Bereich, in ganz vielen Kirchen und Gemeinden spiele ich meine Songs. Ich habe jetzt vor kurzem, vor anderthalb Jahren, mein letztes Album rausgebracht. Das trägt den Namen Psalm 2022.
Ist das schon so lange her?
Mhm. 2023, immer ein bisschen verwirrend. 2023 kam es raus. Und genau, krass. Und auf dem Album verhandle ich so ein bisschen Gegenwart, Kunst und Glaube. Und das ist mir immer ziemlich wichtig, irgendwie über das zu reden und zu singen und nachzudenken, was mich so bewegt. Und ich finde es so unfassbar schön an Kunst, wenn man durch Kunst irgendwie ins Gespräch kommt und Fragen, die ich habe oder Gedanken, die ich habe, irgendwie in die Mitte zu schmeißen und zu werfen und dafür und dann irgendwie in Kunst und in Gemeinschaft im Gegenüber irgendwie so einen Resonanzraum zu finden. Und das bedeutet mir immer viel. Genau.
Ja, und darüber haben wir auch bei Hossa Talk ja mit dir gesprochen. Also für alle, die dich hier heute zum ersten Mal hören, sei einfach nochmal der schöne Talk mit dir bei Hossa Talk empfohlen. Also da könntet ihr nochmal reinhören. Da erfahrt ihr auch noch ein bisschen mehr über Jonas und über seine Musik. Und übrigens, Jonas, hast du das eigentlich mitbekommen, dass nach diesem Gespräch, wir haben da ja auch ein bisschen über die Worship- und Lobpreisszenerie gesprochen, dass sich relativ schnell Arne Kopfermann bei mir gemeldet hat und gesagt hat, also da will er ja auch mal was dazu sagen. Und dann haben wir gar nicht... keine Ahnung, so ein halbes Jahr später oder so, haben wir dann ein wirklich schönes Gespräch mit dem Arne zum gleichen Thema aufgenommen und das hast du inspiriert quasi. Also.
Ja, das fand ich auch mega, mega schön. Ich habe das gesehen und habe die Folge natürlich mit euch dann auch direkt inhaliert und fand mega, mega cool und mega schön, weil ich denke mir, genau so soll es sein, ne? Dass wir irgendwie, man spricht ein Thema an und dann sagt man, ey, ich habe da auch nochmal einen Gedanken und ey, das hat irgendwie in mir eine Resonanz losgetreten und dann das dem Faden weiterzuziehen und also weil diese Perspektiven, es ist unfassbar wichtig und natürlich Arne hat da ja auch eine Menge zu sagen zu dem Thema. Es
definitiv.
Ist echt schön, also sehr schön definitiv. Geworden auch euer Talk.
Ja, ne, fand ich nämlich auch, also richtig schön, also von daher haben wir uns quasi im Geiste bei diesem Gespräch zwar nicht gesehen, aber gespürt, könnte man sagen.
Ach Jay.
Janis, wann hast du eigentlich angefangen, Musik zu machen? Du hast es wahrscheinlich bei dem Hossa Talk gesagt, aber ich habe es vergessen und es ist vielleicht irgendwie auch gerade nochmal zu spannend zu hören. Also wann ging das mit dir los? So.
Ich habe, es gibt so die kleine Story, die in meinem Pressetext steht, die ist auch tatsächlich so wahr und das stimmt tatsächlich. Ich habe als 11-, 12-Jähriger eine ganz unleserliche Handschrift gehabt und meine Mutter hat gesagt, Junge, da müssen wir was machen, kein Mensch kann da eine Handschrift lesen im Grundschulalter und dann hat sie gesagt, entweder ich lerne Gitarre oder ich gehe zur Ergotherapie. Und sie war in der Hoffnung, dass ich durch das Gitarrelernen, durch dieses Feinseitengreifen irgendwie den Stift besser halte oder was. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu lernen und konnte es nicht mehr lassen. Habe es total geliebt, irgendwie was Musik mit mir macht, irgendwie Tönen und Klängen irgendwie nachzugehen und konnte die Gitarre nicht mehr aus der Hand legen. Und ja, meine Handschrift ist immer noch fürchterlich, aber die Musik ist geblieben. Und genau, seitdem ich 11, 12 bin und dann eigentlich permanent die ganze Zeit durch, natürlich musste ich dann irgendwie Schülerband gründen und ganz viel unterwegs sein. Und dann 2010 habe ich so zum ersten Mal mein Elternhaus verlassen und da wurden die Songs für mich, wurde das Songwriting auch nochmal ganz konkret für mich elementarer und konkreter und dann... Genau, habe ich Theologie studiert und während des Studiums auch schon sehr gemerkt, dass ich einfach Bock habe, Musik zu machen und dass das eigentlich genau das ist, was ich suche und wonach ich mich sehne, auch Resonanz für Musik zu finden. Und dann habe ich mich nach dem Studium selbstständig gemacht mit der Musik, genau, und bin damit jetzt dann ganz viel unterwegs.
Wie alt bist du denn?
32. Ich werde jetzt im Sommer 33, genau, im Juli.
Warum ist das Songwriting plötzlich wichtig geworden, dass du weggegangen bist von zu Hause? War das, ja. eine Art, keine Ahnung, bei dir selbst zu sein? War das eine Überlebensstrategie? Ist ja irgendwie herausfordernd, wenn man das Elternhaus verlässt und plötzlich alleine zurechtkommt. Oder hast du einfach gesagt, jetzt habe ich ja nicht mal Zeit? Oder naja, was war so, warum war das so wichtig?
Nur daran lagst du. Als Teenager denkst du, ja, so, jetzt habe ich endlich mal Zeit, die Sachen zu finden, die ich wirklich liebe.
Ach, genau.
Ich kümmere mich um mein Blumenbeet. Ja, schon. Nein. Ich habe, wie gesagt, ich bin aufgewachsen am Stadtrand Berlin und bin dann hoch nach Hamburg, in der Nähe von Hamburg nach Neumünster, in ein FSJ, in ein freiwilliges soziales Jahr gegangen, dann nach der Schule. Und da war es dann halt irgendwie so, dass der Diakon, dem ich da dann zugestellt war, der war nicht da, als ich zum Bewerbungsgespräch da war. Und ich habe das hatte das Bewerbung ich war dort in einer Gemeinde und hatte da das Bewerbungsgespräch mit dem Pastor. Und wir haben uns super gut verstanden und der war cool drauf und der war ein bisschen älter und ey, das hat richtig gefunkt und der hat gesagt, ja, das wird gut, das wird richtig gut, du kommst hier zu uns nach Neumünster und machst hier dein FSJ, ich glaube, das wird sehr gut. Das Ding ist, ich habe aber eigentlich, sollte die meiste Zeit eigentlich mit dem Diakon zusammenarbeiten, den ich aber beim Bewerbungsgespräch noch gar nicht kennengelernt habe und er mich dann demnach halt auch nicht. Und dann kam ich da an und ich hörte schon meine Vorgängerin, die FSJlerin, die vor mir irgendwie da war, die war die fleißigste und die gewissenhafteste und strukturierteste 18-Jährige auf der ganzen Welt gefühlt und konnte irgendwie basteln und jonglieren und Feuer spucken und alles irgendwie. Und dann habe ich und der Diakon dachte dann so ein bisschen so, und jetzt kriege ich hier so einen Pilo-Dude, der irgendwie nicht so gut mit Feuer spucken ist. Und dann haben wir es tatsächlich.
Dann hast du gedacht, ich muss jetzt Songs schreiben, um mich zu beweisen, oder wie?
Kein Feuer. Und ja, im Dezember ist es dann tatsächlich, ich wurde in meinem freiwilligen sozialen Jahr, wurde ich gefeuert, tatsächlich. Ich wurde, das war dann im
Dezember. Was hast du getan? Die Ziege umgebracht oder was hast du getan?
Ich habe dem Pastor nicht ins Gesicht gespuckt oder sowas.
Wie wird man denn aus dem freiwilligen sozialen Jahr gefeuert? Das ist ja nicht zu fassen, Alter.
Ja, und dann, es hat einfach nicht so wirklich gefunkt. Aber ich muss auch ein bisschen sagen, ja, ich fand auch, der Diakon hat sich jetzt auch nicht so, hatte jetzt nicht so Bock, sich auf mich einzustellen, so, ich glaube, ich hätte mir im Nachhinein ein bisschen gewünscht, dass er mich ein bisschen mehr an die Hand nimmt und irgendwie sagt, ja, okay, gut, du bist nicht der strukturierteste und gewisse, oder der, du bist einfach ein bisschen Pilo und dann suchen wir, wie deine anderen Stärken sind und versuchen, die auszuleben. Auf jeden Fall war ich dann irgendwie im Dezember saß ich da und wusste, ich musste aus dem Zimmer dort, ich habe dort in der Gemeinde auch gelebt, musste da raus und dann habe ich gemerkt, ey, die Musik tut mir extrem gut, Musik zu machen und Songs zu schreiben, irgendwie über diesen Prozess nachzudenken, über mich nachzudenken, über die Situation nachzudenken. Und ich glaube, ganz oft ist es ja auch dieses, man hat ganz viel ein Gefühl in sich, wenn man so etwas erlebt und ganz viele Gedanken schwirren im Kopf rum, aber dann ist es super spannend, irgendwie sich die Frage zu stellen, und was ist von all dem für mich jetzt gerade der Rede wert? Also welches Gefühl davon empfinde ich gerade am stärksten und wie würde ich das irgendwie in Worte ausdrücken? Und für mich ist halt das unfassbar Schöne an Musik, du kannst nicht nur dich mit Worten ausdrücken, sondern auch mit Musik. Und das war so ein bisschen die Zeit, wo ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, boah, krass, Songwriting und Musik machen wird für mich gerade echt elementar. Und das ist jetzt nicht mehr irgendwie ein Hobby, wo ich mit meinen Schülerband-Kollegen da im Garagen, im Keller rumrocke und einfach Spaß habe und eine gute Zeit habe, sondern plötzlich merke ich, ey, ich brauche Poesie. Ich brauche Musik, um mich auszudrücken, um mich zu erklären und um mich selber zu verstehen ein Stück weit und sprachfähig zu werden. So, ne? Ja.
Cool.
Das war dann die Zeit, das war dann 2010, 2011 in Neumünster.
Jo, Jonas, dann kann man ja quasi sagen, dass deine Vorgängerin, diese 18-jährige fleißige Biene, quasi mit daran schuld ist, dass du Songwriter geworden bist.
Ach so.
Das solltest du ihr mal schreiben, dankenderweise. Danke, dass dass ich wegen dir meinen Job verloren habe und ich heute Musik machen kann oder so.
Danke, dass du immer dein Bestes gegeben hast.
Genau.
Nee, Schuld auf jeden Fall gar nicht. Also sie war auch noch in der Zeit, wo ich da war, war sie auch noch in Neumünster, ist dort aufgewachsen und wir verstehen uns sehr, sehr gut und sie hatte sehr viel Verständnis für meine Situation und ist auch krass, ne, ist schon wieder 15 Jahre her. Aber ja, ich glaube, sie würde sich aber ja wahrscheinlich drüber freuen, so wie du es jetzt gerade formuliert hast, würde sie sich wahrscheinlich drüber freuen und sagen, ach ja, schön, dass ich Teil daran habe, aber...
Ja gut, aber da sind wir ja echt schon beim Thema, ne? Oder das, was wir gerade uns so als Thema manchmal vornehmen hier bei Popkunstseele. Also was tut der Seele gut? Du hast eine klassische Künstlersituation erlebt, finde ich, ne? Wie gerade in einer schwierigen Lebenssituation das Kunstmachen, das Musikmachen dir hilft, dich irgendwie durchträgt, keine Ahnung, vielleicht sogar dafür sorgt, bei dir selbst zu bleiben oder bei dir selber anzukommen.
Ja,
weil das ist ja, ich jam noch ein bisschen auf dem Thema rum. Ja, also es ist ja, du warst 18 oder 19, ne, glaube ich.
18, ja.
Und jetzt als in unserem Alter würden wir sagen, okay, das ist eine schwierige Situation, da kommt man irgendwie durch, du musst dem Mann einfach nur mal klar sagen, was los ist. Aber als 18-, 19-Jähriger ist das wirklich eine Grenzerfahrung. Also du bist in einem neuen Umfeld, du weißt noch gar nichts über dich selber. Du wirst mit Erwartungen konfrontiert, denen du nicht gerecht werden kannst und du erlebst nicht das Verständnis, das man dir eigentlich zubilligen könnte als junger Mann, finde ich. Und damit musst du jetzt als junger Mensch klarkommen und da stellt sich ja, also wenn wir in so einer Situation sind, in einer völlig neuen Situation, gerade in jungen Jahren, stellt sich für uns völlig neu die Frage, wer bin ich überhaupt, würde ich sagen.
Ja.
Was kann ich, warum kann ich das nicht? Warum muss ich die Erfahrung machen, dass ich anscheinend irgendetwas nicht kann, nicht genüge, dass ich eigentlich aber genügen sollte?
Ja.
Und in so einer Situation dann Musik zu machen und da irgendwie dich selbst zu erden, ne? Das ist ja dann eine total markante Lebenserfahrung, die du
sich selbst irgendwie zu verorten dann in dieser Situation. Ich habe mich dann einfach oft so einfach mir die Frage gestellt, also und das hat sich auch irgendwie im Nachhinein viel durchgezogen. Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, wieso funktioniere ich nicht? Warum funktionieren scheinbar alle anderen, kriegen irgendwie ihren Alltag, ihre Arbeit irgendwie gut unter den Hut, alle schaffen irgendwie Abgabetermine und ich bin einfach völlig verpeilt und krieg's nicht hin und warum funktioniere ich nicht? Und dann halt nicht irgendwie zu sagen, ja, weil ich halt einfach scheiße bin und ist halt so, sondern dann irgendwie den Gedanken und diesem Gefühl irgendwie einen Raum zu geben, einen Resonanzraum zu geben und irgendwie selbst irgendwie ins Selbstgespräch zu kommen. Und aber vor allen Dingen für mich war es dann halt auch ganz oft so, dieses nicht nur dieses Selbstgespräch irgendwie, wenn ich einen Song geschrieben habe und quasi über überlegt habe, wie würde ich das jetzt formulieren, wie singe ich darüber, nicht nur für mich selber, sondern dann halt auch irgendwie meiner Mama ein Lied zu zeigen oder meinen Geschwistern und dann da auch denen gegenüber so ein Stück weit sprachfähig zu werden und dann von denen zurückzubekommen, hey Mensch, du bist gut, so wie du bist und du bist cool und alles ist gut. Und so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so, das war auch so ein bisschen das Schöne, dass ich dann in diesem Chaos ist etwas entstanden, was ich irgendwie anderen Menschen zeigen konnte. Also, ne, was irgendwie 3 Minuten ging und eine Momentaufnahme war, ein kurzer Ausschnitt. Und darauf dann auch irgendwie ein Gegenüber zu bekommen, irgendwie in meiner Familie, in meinen Freunden. Ja.
Das ist ja auch eigentlich so ein interessantes, so eine interessante Ambivalenz eigentlich bei Menschen, die sich irgendwie künstlerisch ausdrücken, weil oft sind ja solche Grenzerfahrungen oder solche Verlusterfahrungen oder so sehr prägende und meistens eher negative Ereignisse ja auch irgendwie Auslöser oder die werden dann verarbeitet, in welcher Kunst auch immer. Und trotzdem versucht man ja als Mensch immer so sich das Leben so angenehm wie möglich zu machen, ne? Und das jetzt vor allem auch nicht mit Absicht herbeizuführen. Aber also würdest du sagen, das ist bei dir auch so? Also kommt das natürlicher eher aus einer negativen Erfahrung raus? Und ist das gut oder schlecht für deine Inspiration oder für deinen Schaffensprozess, wenn es dir zu gut geht?
Ja, das ist schon spannend. Das ist, also ich, ne, es ist, das ist, Gofi, da gibt es doch mit Sicherheit auch doch irgendeinen schlauen Spruch oder ein schlaues Zitat. Ne? Irgendwie der Schmerz, der Künstler ohne Schmerz ist kein Künstler oder so nach dem Motto.
Ja, gibt's auch. Ich habe den gerade nicht, aber der Gerrit, unser Gerrit, also der Popkunstseele Gerrit, ne? Wir, ist ja unser von uns domestizierter Gerrit. Hallo Gerrit, schön, dass du zuhörst.
Domestiziert ist schön.
Gerrit hatte mir das mal als Thema vorgeschlagen für Popkunstseele. Irgendwie, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, aber es hatte irgendwas mit Dünger und mit Seele zu tun. Also so Seelendünger als sozusagen Nährboden für Kunst. Also die Katastrophen des Lebens so. Da in die Richtung ging das. Ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen, Gerrit, aber das steht noch irgendwo in irgendeiner Nachricht. Aber das ist genau die Vorstellung. Ich glaube, das kann man ja wirklich auch durch die ganze Menschheitsgeschichte immer wieder beobachten, ne? Dass gerade Menschen, die in absoluten Ausnahmesituationen stecken, es, weil entweder das Leben sie dahin geführt hat, Umstände, Katastrophen, oder weil sie es mit sich als Mensch auch besonders schwer haben. Klassisch Van Gogh. Irgendwann, wenn man über sowas redet, muss irgendjemand Van Gogh sagen. Ja. Solche Menschen tendieren dazu, gerade in der Kunst dann echt große Leistungen hinzukriegen. Es ja, so muss irgendwas miteinander zu tun haben wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ich musste gerade auch an unser Gespräch über die Gedichte von dieser Schauspielerin, wie hieß die nochmal? Also die ganz bekannte Schauspielerin, auf deren Namen ich gerade nicht komme. Wie hieß die denn nochmal?
Ich suche es kurz und
diese
falle dir das Wort.
Sehr düsteren Gedichte über echte Scheißerfahrungen mit Männern. Und das und überhaupt dieses Thema haben wir natürlich bei damals noch Cobains Erben oft immer mal wieder behandelt. Ne?
Ich falle dir mal kurz ins Wort.
Ja.
Megan Fox,
genau.
Genau, ja. Süße Jungs sind toxisch, hieß die Folge. Ja. Genau. Und so heißt auch das, so hieß auch der Gedichtband, genau.
Gesprochen. Also, aber ja, ich
Megan Fox, die hat zum Beispiel bei Transformers mitgespielt. Eigentlich so Popcorn, so eine Popcorn-Kino-Schönheit. Ja. Und die hat ein Gedichtband veröffentlicht ziemlich viel über ihre Erfahrungen in Beziehungen mit Männern. Ja. Über also missbräuchliche Erfahrungen. Und die sind knallig, die Gedichte. Ja.
Ich glaube, wahrscheinlich ist, also eine spannende Frage ist ja eigentlich so. Gibt es Kunst ohne Spannung? Aber ich glaube, wahrscheinlich würde man ganz schon auch sagen, ja, es gibt auch Kunst ohne Spannung oder selbst wenn in einem Paralleluniversum eine Welt existiert, wo überhaupt keine Spannung entsteht, würde es da auch Kunst geben? Ich glaube wahrscheinlich, Kunst ist natürlich auch mehr als nur Verarbeitung von Spannung. Kunst ist ja auch einfach Schönheit, Kunst ist ja auch einfach irgendwie ein bisschen Verspieltheit. So. Aber ich glaube, für mich persönlich ist Spannung ein ganz großer Auslöser für mein Bedürfnis, meine Sehnsucht nach Kunst. Das merke ich immer wieder. Ich glaube, für mich ist das Bewegendste, wenn ich durch einen Song oder durch ein Kunstwerk einen Weg von A nach B gehe. Also wenn ich nach diesem Kunststück nicht mehr dastehe, wo ich vor diesem Kunststück stand. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich immer extrem bewegt als Resonanz auch auf meine Songs nach Konzerten, wenn Menschen mir erzählen, was sie mit meinen Songs erlebt haben. Und das bedeutet mir immer so viel, wenn ich das Gefühl habe, Menschen haben aufgrund von Kunst gerade einen Weg von A nach B gemacht. Sie sind nicht mehr da, wo sie vorher waren. Und genauso war es, glaube ich, für mich oder ist es für mich auch immer wenn ich versuche, einen Song zu schreiben, dann möchte ich irgendwie einen Weg von A nach B gehen. So. Und keine Ahnung, wo das B ist oder vielleicht auch von A nach D oder von A nach F, aber weg von A.
Ja, und würdest du wirklich sagen, dass jeder Song quasi dich verwandelt hat? Also, dass du, also weil das finde ich schon ganz schön steil. Also, das könnte ich für mich, glaube ich, so nicht sagen.
Ja, tatsächlich, krass. Ich könnte es wirklich sagen, weil ich glaube, allein schon, ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Song geschrieben. Ich bin umgezogen, wir sind in eine neue Wohnung gezogen und wir wohnen jetzt irgendwie im vierten Stock, ganz oben, direkt unterm Dach. Und vorher habe ich im Erdgeschoss gewohnt und ich habe jetzt auch mein Studio direkt oben unterm Dach und ich habe so große Dachfenster.
Ach, du meintest das quasi tatsächlich sozusagen den Weg von A nach B, also von dem ersten Stock dann zum vierten. Ah, alles klar, ja, das ist, sorry.
Umzugsunternehmenssong. Nee, wirklich im übertragenen Sinne. Und ich habe jetzt einen Song geschrieben, wo ich gemerkt habe, wir mussten aus dieser Wohnung raus, wir hatten Schwierigkeiten mit Lärmbelästigung und es war sehr bedrückend für meine Frau und ich. Und dann kamen wir in diese neue Wohnung und wir hatten irgendwie das Gefühl, ich hatte das Gefühl von Weite, von Freiheit, von Ruhe, von Ankommen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ey, da ist Himmel über mir. Also ich habe vorher gar nicht gecheckt, wie ich die ganze Zeit nur irgendwie nach unten geguckt habe, nur auf den Boden geguckt habe, nur 2 Meter vor mir weit geguckt habe und übertrieben gesagt Nackenschmerzen gehabt habe, weil mein Blick die ganze Zeit nur unten war. Und dann irgendwie, ich liebe das Meer, ich liebe Weite, ich liebe Felder. Und wenn ich auf so einem Feld stehe und merke, hier ist eine Weite und ich gucke hoch und das ist endloses Blau und ich sage, das sind Kilometer über mir gerade und sage, boah, alle meine, jede Beklemmung, jedes Gefühl von Enge geht gerade hier weg und ich merke, da ist Himmel über mir. Und der Himmel ist nicht erst jetzt irgendwie über mir, sondern ich habe gemerkt, der war schon die ganze Zeit da, nur ich habe nie nach oben geguckt. Ich habe da nie hingeguckt. So. Und für mich ist es halt echt dieses Ding, selbst wenn es wirklich nur ein kleiner Weg von A nach A.1 geht, aber ich bin einen Weg gegangen. Ich habe meine Perspektive verändert. Und ich glaube, für mich ist das schon jedes Mal. Also ich glaube, wenn der Song mich nicht in einen Weg bringt, nicht wenigstens ein paar Zentimeter weiterbringt, dann merke ich auch, dass der Song bei mir auch irgendwie wegfällt. Also in die Schublade wieder fällt und für mich da wenig Relevanz irgendwie dann noch hat.
Aber also lädt das nicht so einem Song auch wahnsinnig viel auf? Also wenn man denkt, das muss der eigentlich immer tun, ich glaube, das wird mich voll hemmen beim Schreiben oder so.
Ja, sowas. Und das ist das Ding. Also das ist keine Intention, die bei mir vor dem Schaffensprozess steht, sondern ein Punkt, den ich erst im Nachhinein immer wieder bemerke. Ich glaube, nicht das Kunstwerk macht irgendwie den, bringt mich irgendwie auf den Weg, sondern ich glaube, allein, dass ich die Gitarre oder das Klavier in die Hand nehme oder einen Stift in die Hand nehme und das Bedürfnis habe, über diese Situation zu schreiben, allein da bin ich schon vorher ein paar Zentimeter gegangen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, weniger etwas Kalkuliertes, sondern mehr etwas Intuitives, wo ich im Nachhinein immer wieder merke, krass, da bin ich jetzt irgendwie einen Weg gegangen und wer weiß, ob ich diesen Weg ohne diesen Song, ohne konkrete Sprache, ohne ein konkretes Gefühl mit mir selber, ob ich diesen Weg so auch gegangen wäre oder so weit gegangen wäre oder vielleicht auch so verinnerlicht hätte, wie ich ihn jetzt spüre. Jetzt gucke ich nach oben und sage, Alter, da ist Himmel über mir. So.
Kommt mir so vor, als würdest du sagen, es sollte nicht von Anfang an um das Ergebnis gehen, sondern um den Weg. So, ne? Ja.
Es ist
also es ist ein bisschen so wie mit Deutschland-Ticket fahren ist das. Also du musst den Weg wollen. du musst nicht über die Zeit nachdenken, wann du gerne ankommen möchtest. Du musst unterwegs sein. Und das leuchtet mir total ein. Ich spüre bei dir, das finde ich beneidenswert, dass du, wenn du schreibst, tatsächlich dich irgendwie auf die Suche nach dir selbst machst und eben tatsächlich vielleicht gar nicht so sehr darüber nachzudenken scheinst, wo du gerne hinkommen möchtest oder wie es am Ende wirken oder klingen soll. Also ich kenne von mir, von meinem künstlerischen Arbeiten, Situation, wo mir plötzlich auffällt, das konnte überhaupt gar nicht gut werden. Ich habe mich die ganze Zeit darum bemüht, so zu sein wie irgendjemand. So, ich vergleiche mich mit jemandem und denke mir so, ist das gut? Ist vielleicht echt ganz gut, sieht ein bisschen aus wie XY oder so, ne? Also anstatt den Mut zu haben, mich auf meinen eigenen Weg zu machen, und am Ende da rauszukommen, wo ich rauskomme und wo nur ich rauskomme. Aber das ist schon irgendwie auch ein riskantes Unterfangen, finde ich, weil das eben ganz viel Ehrlichkeit erfordert und irgendwie muss man dann, finde ich, doch auch damit dann leben, dass du am Ende sagst, ja, das ist jetzt wirklich relevant für mich. Mhm. Ja. Und Leute gucken sich das an und sagen, ja gut, also ja, okay, schön. So, ne? Weißt du? Ich habe den Eindruck, sozusagen die Instagram-Kultur, in der wir leben, da werden ja bestimmte Sachen, die wir zeigen, honoriert und andere Sachen fallen einfach hinten runter. Und die Maßstäbe, die Kriterien, warum Dinge honoriert werden, also mit Anerkennung honoriert werden, darum geht's ja, Anerkennung, Aufmerksamkeit, das sind irgendwie immer dieselben, so, ne? Und deshalb entdeckt man, finde ich, auch ganz viele Leute, die irgendwie kreativ tätig sind und die alle irgendwie so klingen wie die anderen. Weil es gibt ein gewisses, sehr begrenztes Set an Kriterien, die erfüllst du. Und wenn du es machst, sagen alle, ah ja, das ist wirklich, das ist doch so ein Poetry Slam, sagen dann alle. Und du so, ja.
Ja, genau.
Und wenn du aber wirklich deinen ganz eigenen Weg gehst, dann ist das ja riskant, weil du gehst dann wirklich deinen eigenen Weg. Möglicherweise ignorierst du sogar Kriterien, weil die für das, was du gerne ausdrücken möchtest, was du ausdrücken musst, keine Rolle spielen können. Und dann riskierst du natürlich irgendwie auch das Unverständnis der Leute. Die sagen dann, ich weiß überhaupt nicht, was ist das hier, was du hier machst, was machst du hier so, ne? Und für dich als Kunstschaffenden kann das ein wahnsinnig befriedigender Moment sein, so. Du sagst irgendwann, wow, das hat wirklich Relevanz und zwar für mich.
Ja, genau.
Aber die Relevanz der anderen Leute, die muss ich dann halt erst noch zeigen, so, ne? Oder ja, die erkennen, möglicherweise ist es auch sehr relevant für alle anderen, aber die erkennen es halt nicht, weil sie die Kriterien nicht wiedererkennen, die sie jetzt erwartet hätten von ihrer Erfahrung mit all den anderen Instagram-Dingern.
Ich habe da einen Song über dieses Thema und Marco und ich, wir haben den auch zusammengeschrieben. Bei der Gelegenheit kann man mal in den Song Perfekt reinhören. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema.
Weil ich wollte noch kurz daneben legen, weil ich finde, das ist eigentlich eine ganz spannende Spur. Wann kam das raus? Jetzt vor ein paar Tagen kamen neue Tracks von Kate Tempest raus, irgendwie. Spoken Word Künstlerin und Rapperin aus England. Und die hat mit Rick Rubin auch schon mal eine Platte gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt so ihr fünftes, sechstes Album, was irgendwann demnächst rauskommt. Und sie hat so jetzt so in der Promo für die neuen Stücke irgendwie gesagt, sie saß mit ihrem Produzenten zusammen. Und die ausschlaggebende Frage für dieses neue Werk war, dass er sie gefragt hat, was ist eine Geschichte, die nur du erzählen kannst? Ne? Was ist eine Perspektive, die es, wenn du sie nicht kommunizierst, die sonst nicht gäbe auf der Welt? So. Und ich finde, das ist... Also auch ein bisschen überfordernd, aber eigentlich eine ganz geile Spur, ne? Also weil das auch dich vielleicht aus dieser Vergleichsfalle rausholt, wenn du überlegst, was ist was ich aufgrund von meiner Prägung, Biografie, Sachen, die ich erlebt habe, schöne Sachen, schlimme Sachen, was ist was nur ich erzählen kann, was sonst vielleicht fehlt, so in dem Ganzen, was könnte ich daneben legen, was jemand anderes einfach gar nicht erzählen kann, weil er nicht halt das erlebt hat, was ich erlebt habe, nicht daherkommt, wo ich herkomme und so weiter und so fort.
Und vor allen Dingen, das fällt ja auch oft erst im Nachhinein auf. Also du musst ja gar nicht irgendwie, während du etwas erschaffst, während du etwas erschaffst, musst du ja gar nicht überlegen, was macht meine Geschichte jetzt gerade so einzigartig, wie kann ich mich irgendwie von den anderen abgrenzen oder sowas, sondern du erzählst deine Geschichte und im Nachhinein fällt auf, ja krass, die Geschichte ist jetzt genau so, weil du das so erlebt hast, weil das keiner... Deine Perspektive, selbst Marco und ich, wir sitzen gerade zusammen in Wien, ich bin gerade bei Marco, besuche ihn, ich war jetzt gerade auf Tour und sitzen wir hier gerade nebeneinander und obwohl wir ziemlich nah und eng nebeneinander sitzen,
unangenehm nah
und versuchen uns vor den Laptop zu setzen, selbst trotz dessen haben wir Zentimeter unterschiedliche Perspektiven und das macht einen Unterschied. Ich mache, wenn ich Songwriting-Workshops gebe oder auch nach Konzerten irgendwie, wenn ich mich am Merchstand mit den Leuten unterhalte, manchmal die jüngere Generation, wenn die sagen, ey, mir gefallen deine Songs so gut, dann frage ich sie ganz oft, hey, hast du schon mal versucht, einen Song zu schreiben? Oder wann hast du das letzte Mal einen Song geschrieben? Und manche erzählen dann so ein bisschen, ja, ich habe es mal versucht und hier und da. Und was mir immer extrem wichtig ist, mitzugeben, ist zu sagen, ein Song ist nicht erst ein Song, wenn er veröffentlicht wurde. Ja. Ein Kunstwerk ist nicht dann erst ein Kunstwerk, wenn alle anderen das sehen, sondern allein der Schaffensprozess ist einfach schon absolut der Rede wert. Und wie viele Songs habe ich, die ich nie veröffentlicht habe, aber die trotzdem für mich relevant sind, aber die ich nie veröffentlicht habe, weil die mir einfach ein bisschen zu persönlich, zu nackig sind.
Okay, da bin ich jetzt aber gespannt.
Und ich glaube, das ist mir auch immer extrem wichtig zu sagen, ja, ne, Gofi, so wie du sagst, ey, in dieser Instagram-Kultur, da entsteht so viel Vergleich und so viel so Maßstäbe, wo man sagt, okay, damit versucht man es abzugleichen, aber das Kunstwerk wird nicht zum Kunstwerk erst dann, wenn man es, blöd gesagt, auf Instagram postet, also veröffentlicht so, ne, ja.
Und ich finde auch noch vielleicht wichtig in dem Zusammenhang, es ist ja nicht nur das Kunstwerk, was nicht dadurch zum Kunstwerk wird, dass es veröffentlicht wird, auch der Künstler sozusagen, der etwas erschafft, darf auch seinen Weg gehen, ne? Also, dass man anfängt, Leute zu kopieren am Anfang, ist völlig normal, haben wir alle gemacht. Und ist sogar auch gut, weil du dich sozusagen ausprobierst in einer Sprache, die du schon kennst und die dir gefällt und in einem tonalen Setting oder wie auch immer, malerisch oder wie auch immer, und du orientierst dich natürlich ja an Leuten, und man nimmt ja in der Regel, man ahmt ja nicht Menschen nach, die man furchtbar findet, sondern irgendwelche Sachen, die einem was bedeuten. So, ne? Und ich finde das völlig legitim. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man dann über die Zeit rausfindet, wie die eigene Stimme klingt, ne? Wie die eigene Geschichte ist, die man zu erzählen hat. Ja. Und das darf man auch. Also ich will das nur so neben dranlegen, damit man nicht denkt irgendwie, oh Gott, ich muss jetzt hier alles persönlich und auch noch vom Erdgeschoss in den vierten Stock steigen mit jedem Song. Oh Gott. Also nee, ich find's völlig legitim, dass man erstmal kopiert und
wie denn auch
sich darin anders ausprobiert.
Also das ist ja auch immer das unfassbar Schöne. Ich glaube, jeder, der anfängt, ein Kunstwerk zu malen, zu schreiben, zu singen, zu tanzen, tut das ja, weil eine Inspiration da ist. Also weil man vielleicht etwas gesehen hat, wo man sagt, das fand ich schön, das möchte ich nachahmen. Und ist Austin Kleon. Ich hoffe und glaube, dass ihr vielleicht auch schon ein paar Mal über Austin Kleon gesprochen habt. Ich habe den damals durch Marco kennengelernt, der das kleine Büchlein Steal Like an Artist geschrieben hat. Die These hat, die menschliche Hand ist niemals in der Lage, eine exakte Kopie zu erstellen. Also selbst wenn du jetzt absolut versuchst, ein Bild nachzumalen oder einen Song zu covern, selbst wenn du eine exakte Kopie erstellen möchtest, es wird immer deins sein. Es wird immer deine Handschrift sein. Es wird immer ein bisschen die Zentimeter anders sein, so ein Stück weit.
Ja, und als Antithese dazu sagt er ja auch, selbst wenn du versuchst, was ganz Eigenes, was wirklich du selbst bist, zu erschaffen, kopierst du trotzdem.
Ja,
selbst
genau.
Selbst wenn du es nicht bewusst tust.
Du bist nicht so originell, wie du immer denkst.
Genau, ja.
Ja, genau. Genau.
Das stimmt.
Und wirklich, das hat, finde ich, was sehr Entspannendes.
Ja, also genau, das nimmt voll
das ist
den
mir
Druck
wichtig.
Raus. Also
ja,
und
genau.
Du musst nicht die Welt retten mit deinem Kunstwerk. Und das ist, oder halt, weißt du, auch ne, der Klassiker, ey, das Erste, wie vermessen ist es zu glauben, dass dein erster Song oder dein erstes Bild so gut wird wie das deiner Helden, so, ne?
Ja,
dann auch
genau.
Zu sagen, ey, das ist völlig.
Und auf der anderen Seite, ohne diese Vermessenheit machst du dich aber stellenweise auch gar nicht auf die, oder keine Ahnung, bei mir war es immer ein Antrieb irgendwie so. Also geil, das will ich auch. Ja. Ich will genauso geil sein.
Genau.
So, ne? Größenwahnsinnig bis zum geht nicht mehr, aber irgendwie ja auch ein wahnsinniger Motor, so einfach es zu machen, um rauszufinden, ob es geht oder nicht geht.
Du brauchst dafür, im allerbesten Sinne, brauchst du dafür ein gutes Selbstbewusstsein im wirklichen Sinne des Wortes, sich seiner Selbstbewusstsein und auch ein Selbstbewusstsein zu sagen, Alter, ich bin der nächste Bon Iver, los geht's.
Also. Mir sagt meine Frau immer, wenn ich an der Predigt sitze, ne, ist ja auch eine Form von Kunst, dann sagt sie immer, Jay, denk dran, du musst keine neue Religion gründen.
Sehr gut.
Ja. Und schon wieder eine neue.
Aber wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, aber diese Predigten sind halt wirklich spannend, ne? Die versuchen wirklich mal einen neuen Wurf zu wagen.
Ja, ja, genau.
Und wenn sie grandios scheitern, und das gilt nicht für alle Kunstwerke irgendwie, jemand, der dann halt auch wirklich mal was versucht, ne?
Ja.
Und wenn er dabei scheitert, und natürlich scheitert die Person, aber das ist halt dann irgendwie auch spannend für alle, die zugucken.
Ja.
Während wenn jemand versucht, halt den Regeln zu folgen und genau das zu tun, was man halt so tun soll und so, dann spielst du es halt sicher, aber wie langweilig ist das? Ich meine, wer braucht das?
Also ich verstehe immer auch nicht, dass Leute quasi meinetwegen in die Kirche kommen um Zeug zu hören, was sie eh schon kennen.
Also, nee, das verstehe ich auch nicht.
Ich denke immer, ja, wenn ich eine Predigt halte, dann muss mindestens ein Gedanke drin sein, den noch nie einer gehört hat, weil sonst ist es doch langweilig.
Aber dem entgegenzuhalten, kann ich sehr gut nachvollziehen, empfinde ich genauso, aber ich glaube, es gibt auch echt viele Menschen, die das Vertraute wollen, die im Vertrauten, im Gleichmäßigen irgendwie die Ruhe und die Bestätigung immer wieder suchen. Jay, wie ist das bei dir? Du hast eben gerade bei mir gesagt, ist das nicht ein krasser Druck, immer wenn das Kunstwerk irgendwie einen Weg von A nach B gehen muss und so. Woran merkst du, wann bist du zufrieden mit einem Song, den du schreibst oder mit einer Predigt, die du schreibst? Woran merkst du, dass du zufrieden bist mit dem Werk?
Das ist eine gute Frage. Ich habe schon länger keine Songs mehr geschrieben. Am langen Ende würde ich es, also jetzt bei den Songs, ähnlich wie The Edge von U2 sagen, die sind dann fertig, wenn sie veröffentlicht wurden. Also quasi vorher sind die immer in
laut gedrückt. Na gut.
Ja, genau. Jetzt ist es raus quasi. Jetzt ist es fertig. Und so würde ich es auch sagen. Also ne, wenn ich eine Predigt ist dann immer. Ich schreibe die ja wirklich auch in der Regel relativ kurz vor Einsatz, weil ich das nicht anders kann. Ich bin keiner, der eine Woche vorher eine Predigt halten kann. Und ich denke auch jedes Mal, wenn ich dann irgendwie um 9 Uhr morgens mit der Predigt fertig bin und in einer Stunde auf die Kanzel muss, denke ich auch jedes Mal, ach du Scheiße, es interessiert keine Sau. Was? Oh Gott. Ne, dann haben, also kennt ihr ja wahrscheinlich auch so diesen Moment, wenn du dann das fertige in Gänsefüßen Produkt anguckst und plötzlich kriegst du die riesen Selbstzweifel und denkst, ist es wirklich gut?
Ja.
Und dann denke ich immer, ja, okay, mehr habe ich nicht. Scheiße. Entweder es gibt jemandem was oder eben halt nicht. Und dann ist es auch nur eine Predigt gewesen jetzt mit dem Beispiel. Und dann mache ich dann halt doch immer wieder die Erfahrung, dass es funktioniert. Und dass Menschen genau Dinge sagen, boah, das habe ich ja noch nie so drüber nachgedacht. Was war denn das für ein toller Vergleich oder so? Und ich dann merke, okay, gut. Hat doch funktioniert. Und dann ist es aber so, wenn ich die Predigt dann ein halbes Jahr später wieder hervornehme, dann merke ich schon, jetzt würde ich doch noch mal was daran machen. Sozusagen. Also ich glaube, ich bin so ein Typ, ich bin dann nie ganz fertig mit den Sachen. Deswegen habe ich vorhin auch so gesagt, wow, jeder Song ist für dich eine Reise. Quasi, das ist dann für mich mehr das insgesamte Schaffen, wo ich das so für ausdrücken würde. Nicht für das einzelne Werk sozusagen. Aber finde ich ja cool, dass das bei dir so ist. Also ja.
Da würde ich gerne auch nochmal, Marco, du wolltest auch was sagen.
Ich wollte nur kurz was einschieben noch, weil der Jonas den Jay nach Songwriting gefragt hatte und ich bin ja auf einer Mission. Ich möchte den Jay ja dazu motivieren, endlich mal wieder ein Super 2 Album zu machen. Und wenn du da noch was Motivierendes hättest, was diese Mission vorantreibt,
also ich sag mal so,
dir sehr dankbar.
In unserer letzten Hossa Talk Folge, wo wir über das Psalm 2022 Album gesprochen haben, war ich auch sehr bemüht, Jay wieder an den Stift und an die Gitarre zu bringen. Und wir sprachen über Notwendigkeiten. Jay hatte viele Notwendigkeiten in sich gespürt.
Das ist wahr.
Ich denke auch. Ich bin da bei Marco. Ich bin aber.
Müssen wir eine Petition
starten? Ja, danke schön. Können wir jetzt wieder über dich reden, bitte?
Ich wollte gerne nochmal dafür sprechen, dass so ein Kunstwerk, an dem man arbeitet, wirklich eine Form von Weg ist. Und ich glaube, dein Zweifel, Jay, oder ich würde sagen, dass es dir schwerfällt, das für dich zu sehen, ist vielleicht, dass du dir unterwegs was zu Großes vorstellst, kann ich mir vorstellen. Es ist eine Bewegung, ne? Ich würde das als eine Form von Bewegung bezeichnen. Nicht unbedingt als eine Reise. Eine Reise wäre schon ziemlich hochgegriffen, aber eine Bewegung ist es auf jeden Fall, weil wir nehmen Dinge auf, die wir in uns vorfinden, in unserem Leben, in unserer Wahrnehmung und daraus etwas zu schaffen, ein Werk zu schaffen, dem eine ästhetische Form zu geben. Das ist eine Form von Bewegung, die stattfindet. Und ich glaube, die allerersten Menschen, die durch dieses entstandene Ding etwas neu sehen, sind wir. Bin ich fest davon überzeugt. Also wenn ich manchmal, zurzeit schreibe ich recht kurze Geschichten, ne?
Ja.
Und ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich mich selbst gnadenlos ausbeute. Also ich habe keine Skrupel mehr, meine persönliche Geschichte dafür zu nutzen. Und es ist mir mittlerweile auch scheißegal, ob jemand das erkennt oder nicht. Wenn Leute mich in Zukunft fragen, oh, ist das autobiografisch? Dann sage ich, ja, halt die Fresse. So, weil
das geht dich gar nichts an, ja.
Ja, ist mir einfach wurscht. Was ich dafür hernehme, inzwischen sind also ganz kleine Erlebnisse, Begegnungen mit einer Katze, Begegnung mit einem Nachbarn, irgendwie sowas. Und ich benutze das als mein Material, um was Künstlerisches zu schaffen. Und wenn dann diese Geschichte entstanden ist, ist was Neues entstanden. Aber
ja.
Da ist plötzlich etwas vollkommen Neues in der Welt, obwohl ich es gerade eben selbst noch erlebt habe. Und als ich es erlebt habe, war es eine ganz profane, überhaupt nicht besondere Begegnung. Aber jetzt gibt es das als in diesem Form als Text, als Geschichte. Jetzt ist das etwas, was in der Welt ist und was eine Form hat. Und das ist eine Bewegung, die stattgefunden hat. Und diese Bewegung, die macht was mit mir. Ja. Ich lese das dann meiner besten Freundin Stini vor. So, sie sitzt im Garten und sagt, guck mal, was ich Neues geschrieben habe. Ne? Und dann kann ich mich selber darüber freuen. Also mittlerweile kann ich auch sagen, über Sachen, die ich selber gemacht habe. Geil, ne? Weil ich es halt einfach geil finde. Und sie sagt auch geil. Aber alles, was ich gerade vorgelesen habe, ist eine vollkommen banale Geschichte in Wirklichkeit. Ja. Nichts Großes.
Ja.
Aber das Komische ist, gerade in dieser Banalität, da haben wir öfter schon mal auch hier in diesem Podcast gesprochen, gerade in der Banalität, gerade im Privaten liegt was Universelles, ne?
Ja.
Das ist so krass, wie aus diesen kleinen Geschichten sich plötzlich so ganz große Dinge rausholen lassen, wo du sagst, ja stimmt, so ist das Leben, so ist die Welt und fuck, das habe ich neulich schon mal irgendwo gehört und jemand anders liest dann diese Geschichte, der in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort, in einer anderen Zeit lebt sogar. Kann ja sein, ne? Kann ja sein, dass es irgendjemandem in 20 Jahren in die Hände fällt und er sagt, ah ja, wie witzig, das kenne ich.
Ja, ja.
Obwohl er es gar nicht kennen kann, weil er es nicht erlebt hat, aber in Wirklichkeit hat er es eben doch erlebt. Und deshalb finde ich das Reden von einer Reise oder sagen wir von einer Bewegung, das finde ich gut.
Ja.
Ich finde, das passiert, wenn man das macht. Ja.
Wofür, wie wichtig ist für dich der, oder welche Rolle spielt für dich das Kunstwerk präsentieren, wenn du eine Geschichte vorliest oder ein Buch veröffentlichst oder ein Bild ausstellst, wie wichtig oder was passiert bei diesem Zeigen-Prozess, sage ich mal?
Das weiß ich nicht. Ich kann die Frage nicht richtig beantworten. Wenn ich eine Geschichte vorlese, ist das wie bei euch, wenn ihr Musik macht oder wenn Marco, wenn du die Texte vorliest, dann ist das Kunstwerk eigentlich die Interpretation. Bei der Predigt übrigens auch, meiner Ansicht nach.
Ja.
Nicht das, was oft beschrieben worden ist, sondern das, was performt wird. Die Performance.
Genau. Ja.
Also die Interpretation ist das eigentliche Kunstwerk. Und das ist finde ich, bei einer Kunstform, die davon lebt, dass sie vorgeführt wird, ist was anderes, wie bei einer Kunstform, die ausgestellt wird in einem Raum.
Ja.
Das finde ich einen ganz großen Unterschied. Und mit dieser ausstellenden Kunstform, da bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht zu Hause, obwohl ich es jetzt hin und wieder mal gemacht habe. Wenn ich ehrlich bin, spüre ich sofort in mir den Drang, alle Leute hinter mir herzuziehen, von Bild zu Bild und zu sagen, guck mal, was ich da gemacht habe, hier, so heißt das, ja, guck dir das mal an, na, wie wirkt das auf dich? Ich versuche dir gleich so ein Ding daraus zu machen, weißt du?
Ja.
Anstatt zu sagen, ja, guck's dir halt mal an, so. Es ist auch erleichternd, ich finde auch cool, dass sozusagen, wenn man der Maler Rainer Latter war mal bei uns zu Gast hier in der Show und der hat gesagt, für ihn ist eine Ausstellung wie ein Konzert. Das fand ich sehr interessant. Ein Maler, der sagt, meine Ausstellungen sind quasi Konzerte. Ich will ja gar nicht, dass meine Bilder in Wohnzimmern hängen. Das will sich ja kein Mensch jeden Tag angucken, was ich hier mache. Aber in einer Ausstellung, da ist es gut und da gehen Leute hin die erleben etwas, das ist dann wie ein Konzert und dann gehen sie wieder nach Hause. So.
Macht das?
Das ist natürlich irgendwie, finde ich auch cool. Du hängst also die Bilder an die Wand und dann gehst du nach Hause und sagst, die Bilder sprechen für sich. Das ist irgendwie schön.
Das heißt, ne? Das, weil das wäre meine Frage. Das heißt, für ihn ist es jetzt auch nicht wichtig, dass er bei der Ausstellung da ist, bei seinem eigenen Konzert dabei ist, sondern es geht um die Bilder, ja.
Ja, so verstehe ich ihn. Ja. Das finde ich einen echt interessanten Gedanken. Aber ich komme, wie ihr, auch mehr von der performenden Kunst. Eigentlich. Ich habe ja auch als Prediger angefangen, wenn man so will. Ja. Und das ist meine Denke, ist davon total noch stark beeindruckt.
Es gibt so aus
Gut, es ist ja auch die Magie, ne? Die, also zwischen Publikum und Künstler, ne? Wenn da sowas funkt und so, das bringt einen ja dann auch auf Hochtouren. Also das kennst du ja garantiert auch, Jonas, dass wenn du einen Song performst und du merkst, wie es knistert im Raum und du merkst irgendwie, wie die Leute dir an den Lippen hängen, das macht ja auch mit dir als Künstler was. Und das macht sozusagen das Kunstwerk. Also wenn die Kommunikation, und es muss ja eben keine gesprochene sein, es kann eine ganz ruhige Kommunikation sein, aber eine spürbare, macht das Kunstwerk gleich, hebt das nochmal auf ein anderes Level sozusagen, finde ich.
Ja, weil das passt sehr gut zu dem, was ich noch dazulegen wollte, weil Goofy, du hast ja gesagt, die Interpretation ist das Kunstwerk, so in der Spoken-Word-Bewegung. Würde man ergänzend vielleicht noch sagen, eigentlich gar nicht nur die Interpretation, das eigentliche Kunstwerk ist eigentlich die Resonanz. Also das, was passiert, wenn das aufgeführte Kunstwerk auf Zuhörende oder Zuschauende oder irgendwie mitschwingende andere Menschen trifft. Und deswegen ist das auch nicht unbedingt reproduzierbar, weil das immer halt so sehr im Hier und Jetzt stattfindet und sobald man quasi den Raum verlässt und das in einem anderen Raum macht, wird das Kunstwerk ganz anders, ne? Irgendwie.
Oh ja.
Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Perspektive, weil es immer eher so ist, also das nimmt auch dieses Frontlastige so weg, ne? Da oben steht der Künstler, der ist besonders begabt mit diesem Talent.
Hört ihm zu.
Und in seiner großen Güte und Barmherzigkeit teilt er es mit den Leuten, die nicht so begabt sind. Und da ist die andere Perspektive ist ja eher, es ist eigentlich fast wie eine Installation, ne? Und das, was am Ende wertvoll ist, vielleicht passiert halt im Zusammenspiel mit allen Personen, die gerade in diesem Raum sind.
Darf ich ein kleines, süßes Bild mit euch teilen? Das ist, für mich ist Konzerte zu spielen, Live-Musik zu machen, meine Songs Menschen zu zeigen, ist für mich immer ein bisschen wie so eine kleine Spieluhr, so eine kleine Drehorgel. Kennt ihr diese mit den Walzen und der kleinen Kurbel? Und irgendwie, wenn du die in die Luft hältst und kurbelst, dann klingt so eine kleine, süße, schöne Melodie. Und diese Melodie ist wunderschön. Und du erkennst das Lied vielleicht, ne, irgendwie für Elise oder sowas, ne? Und die Klänge, das macht was mit dir. Und wenn du dann aber diese Spieluhr auf eine Tischplatte hältst, und dann kurbelst, dann klingt es fünfmal so laut und fünfmal so voll, weil der Tisch mit resoniert und plötzlich denkst du, wow, so kann das klingen. Und für mich ist Konzerte zu spielen oder Songs zu teilen, Menschen Songs zu zeigen, ist für mich immer ein bisschen wie so eine kleine Spieluhr. Wenn ich die Songs schreibe für mich, dann gehe ich, ne, innerlich meine kleine Bewegung und hier und da, wir sprachen drüber und als allererstes schreibe ich den Song für mich. Ich denke da noch nicht so sehr irgendwie an draußen, sondern als allererstes schreibe ich den Song für mich. Wenn ich davon profitiere, kann ich nämlich sagen, selbst wenn kein Schwein davon interessiert, irgendwie dass dieses Lied interessiert oder irgendwie davon inspiriert oder profitiert von diesem Stück, kann ich wenigstens sagen, eine Person, die habe ich schon mal erreicht und das bin ich. So.
Ja,
und das ist so ein bisschen, und dann ist es aber so ein bisschen wie wenn ich bei mir zu Hause sitze und diese kleine Spieluhr spiele. Die Melodie ist schön und die tut mir gut und ich erkenne das Lied und es ist schön. Aber wenn ich dann ein Konzert spiele oder Menschen meine Songs zeige, dann kommt ist es plötzlich, als wenn diese Spieluhr auf einen Resonanzkörper stößt, auf eine Tischplatte, auf einen Raum, der mitschwingt und mitklingt. Und die Zuhörerschaft hört dieses Lied und sucht sich in diesem Kunstwerk, in diesem Stück, sucht sich selber in diesem Kunststück. Und wenn sie sich dann finden, dann klingt das 5-mal so laut. Und das Spannende ist, plötzlich höre ich das Lied, wie ich es noch nie vorher gehört habe, weil ich, blöd gesagt, diese Tischplatte nicht hatte. So. Aber schön gesagt, ja. diese Seelen, diese Resonanz in den Herzen irgendwie nicht mit hatte. Und so klingt auch irgendwie jedes Lied irgendwie auch nochmal anders. Und für mich,
weil es dann auch nicht mehr deins ist in dem Moment.
Genau, weil wir es dann teilen. Und für mich ist dann so...
Geiles Bild.
Vor allen Dingen super. Das, was mich so sehr berührt, ist, glaube ich, ganz oft, ich schreibe Lieder und darüber haben wir auch in der Hossa Talk-Folge zu dem Psalm 2022 Album gesprochen. Ich habe diese Lieder geschrieben in meinem stillen Moment, vielleicht auch in meiner Einsamkeit. Und wenn ich dann plötzlich diese Lieder Menschen zeige und die mir sagen, ey, das hat mich so berührt, weil mir geht's ganz genau wie dir. Ich habe mich so da drin wiedergefunden. Und plötzlich schwingt diese Tischplatte und plötzlich merke ich, ey, ich bin gar nicht so allein, wie ich in diesem Moment gedacht habe. Und diese Verbundenheit in der Kunst ist für mich so elementar. Und deswegen glaube ich auch, dass Kunst immer auch was mit Gemeinschaft zu tun hat. Zum einen verarbeite ich irgendwie meine Erlebnisse in der Gemeinschaft für mich, aber zum anderen trage ich das Verarbeitete dann auch wieder in die Gemeinschaft mit rein und plötzlich entstehen da wieder Neues, ist eigentlich wie so ein Perpetuum mobile so und das bedeutet mir extrem viel.
Cool. Super.
Deshalb redest du gerne von Resonanz.
Ja, also ich glaube, weil für mich ist dieses Wort lenkt diesen Spotlight bei der Kunst so weg von diesen, ich sag mal, kommerziellen Gedanken. Oder das Stichwort Resonanz ist auch für mich so ein Wort, was meinen Blick komplett weglenkt von irgendwelchen Spotify-Zahlen oder YouTube-Klicks oder wie gut hat der Post jetzt oder das Stück jetzt bei Instagram funktioniert. Weil ich sage, die Resonanz misst sich nicht an der Masse der Menschen, sondern um es ganz kitschig auszudrücken, die Resonanz misst sich an dem Herz, an der Seele, die da mit mir gerade mitschwingt. Und und deswegen habe ich halt auch irgendwie. Ich hab gestern hier in Wien gespielt bei Marco und Mira und wir waren 40 Leute und ich habe den Abend vorher in Linz gespielt und da waren 140 Leute. 100.
Ja, toll, vielen Dank dafür. Ja,
ja so. Und das Ding war für mich, waren beide Abende so unfassbar schön und ganz unterschiedlich. Und eben, es hat sich nicht, es misst sich nicht daran, wie viele Leute da vorne sitzen quasi, sondern vielleicht welche Leute da mit mir mitschwingen. Und da bin ich sehr, sehr auch dankbar für mein Indie-Tum, für meine Unabhängigkeit. Ich bin dankbar, dass ich irgendwie in der frommen Szene auch dafür irgendwie einen Raum gefunden habe, für einen Klangraum gefunden habe, so dass ich gar nicht irgendwie bei einem Major-Label irgendwie im Büro sitzen muss und die sagen, hey, schreib doch mal bitte kommerziellere Texte, weil wir brauchen die Masse, wir müssen größer werden, sondern ich kann sagen, hey, nee, mir geht's um Resonanz und die misst sich nicht an einer Masse.
Das ist eine ganz große Freiheit.
Ja, ja.
Wenn man bereit ist, den Weg zu gehen, diesen Independent-Weg zu gehen, dann hat man in künstlerischer Hinsicht wirklich einen wahnsinnig großen Spielraum. Ja.
Und halt echt, also das Schöne ist halt, also das Kostbare ist halt, wenn man dann seinen Resonanzraum gefunden hat. Ne? Ich glaube, das ist ja, ich glaube, manchen KünstlerInnen geht es auch so, dass sie das Gefühl haben, ey, meine Kunst wird nicht verstanden oder ne, findet nicht seinen Raum. Und das kann ich auch nachvollziehen und da wünsche ich Menschen, dass sie weiterhin unterwegs sind mit ihrer Kunst und weiterhin auf der Suche nach diesem Klangraum. Weil das ist das Schöne, nur weil du einmal irgendwie dein Kunstwerk veröffentlicht hast und keinen Klangraum gefunden hast, heißt es nicht, dass es dafür keinen Klangraum gibt oder dass das für immer so bleibt, sondern es kann der Moment kommen, wo du merkst, Alter, jetzt klickt hier was und jetzt bin ich hier irgendwie genau der Richtige mit dem, was mich bewegt, irgendwie für diese Gemeinschaft, für diesen Raum, für diese Szene, für diese Menschen. Ja.
Das sollte doch Mut machen. Übrigens, so, wo wir so viel von Resonanz reden, ne, hat ja Hartmut Rosa, der Soziologe, hat das ins Spiel gebracht. Ja. Der hat ja auch ein Buch geschrieben über Heavy Metal.
Genau.
Hat auch schon mal ein Hörer vorgeschlagen. Könnt ihr nicht mal über das Buch von Hartmut Rosa über Heavy Metal sprechen?
Wie geil ist das? Ich würde ja super gerne mit Hartmut Rosa über sein Buch über Heavy Metal sprechen. Ey.
Das wäre natürlich Hartmut, wenn du das hörst.
Ich glaube das nicht, geil. Aber vielleicht trauen wir uns ja mal, ihn zu fragen.
Ich kenne ja jemanden, der bei ihm studiert. Aber das bringt ihn wahrscheinlich auch nicht hier ins Studio. Ja, ich kenne einen Studenten von ihm.
Ah.
Ja. Ist ein Bekannter meiner Tochter.
Ja. Okay, echt, wie krass. Du das vorgeschlagen hast, ich habe leider deinen Namen vergessen. Aber danke für den Vorschlag und du merkst es. Er steht noch auf der Liste, dein Vorschlag. Das wollte ich nur auf der Themenliste. Weil das ist tatsächlich eine coole Idee. Ja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin.
Jake? Ja, wir wollten ja eigentlich mit dem Jonas darüber reden, was er so tut, um seiner Seele etwas Gutes zu tun. Also wir wollten ja eigentlich mit dem Jonas ein bisschen das Gespräch weiterführen, was wir neulich zu dritt hatten, in der vorletzten Folge, glaube ich, wo jeder von uns einfach so ein bisschen erzählt hat, was seine... Und jetzt Eskapismus finde ich das falsche Wort, obwohl es immer bestimmt auch ein bisschen was mit Eskapismus zu tun hat. Aber sozusagen, was wir so tun, um uns am Leben zu erhalten oder neu zu inspirieren oder aufzutanken oder so. Und vielleicht könnten wir jetzt so die letzte Hälfte des Gesprächs, das Gespräch hat ja eine völlig andere Wendung genommen, als wir angenommen hatten. Es war jetzt super geil, mit dir auch nochmal nicht so sehr über deine Kunst, sondern allgemeiner über Kunst zu sprechen, Jonas. Aber trotzdem, was machst du denn, um deiner Seele was Gutes zu tun? Was ist dein Ding?
Also ich glaube, wahrscheinlich haben wir schon viel darüber gesprochen, was ich tue, was meiner Seele was Gutes zu tun, aber auch...
Du musst jetzt was Unerwartetes sagen, weil wir haben sehr erwartbare Sachen.
Ey, das war für mich so herausfordernd. Ich habe mich tierisch gefreut, als ihr gesagt habt, ey, Jonas, hast du nicht Bock, hier mit uns zu Cobain, hier zu
Popkunst-Seele.
Popkunst-Seele zu kommen. Wo war ich den Namen?
Formerly known as Cobains Erben.
Und erzähl doch mal von dem, was dich irgendwie, was deiner Seele gut tut. Und dann habe ich ja gesagt, ja, cool, reden wir über Songwriting, reden wir über Musik. Ah. Und dann, häkelst du auch gerne?
Genau.
Ich habe kaum Hobbys. Ich hab ein bisschen Kochen angefangen. Wir können über einen HSV sprechen.
Ihr seid ja gerade aufgestiegen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist aber schon auch so ein bisschen, Sport hat ja auch ganz viel Eskapismus. Also das ist ja auch ganz spannend, dass für viele so ein bisschen, Themen, kein Bock, Tagesschau, was Donald Trump da jetzt irgendwie gerade macht, Alter, kein Bock. Ich beschäftige mich jetzt mal mit der Bundesliga-Tabelle und das ist gar nicht so vorwurfsvoll gemeint, wie das jetzt klingt, meine ich auch wirklich gar nicht so, weil ich kenne das auch von mir, dass man auch irgendwie manchmal so ein bisschen auch einen Eskapismus braucht. So ein bisschen auch manchmal ein bisschen, dass den Kopf und das Herz mal ein bisschen runterfahren, auf Standby-Modus zu fahren, so ein Stück weit.
Beim HSV hat's da aber nicht so viel
Standby-Modus. Nee, Alter, das ist zum Kosten, ey. Also wirklich. Weißt du, beim HSV ist es ja auch so, da, wenn die gewinnen in der zweiten Liga, nach 7 Jahren, wenn die dann irgendwie gegen Greuther Fürth oder sowas mal gewinnen, dann ist es ja auch nicht so ein, ja yeah, geil, wir haben gewonnen, sondern es ist so ein bisschen, ja eben, war ja wohl das Mindeste.
Ja, und also, auch wegen dieser Einstellung.
Es ist ja so, und dann wenn es am Ende, naja, wir verlieren uns. Nein, aber ich fand die Frage super, super spannend, die ihr mit reingebracht habt, irgendwie, Goofy, ich glaube, du hast die Frage gestellt, dieses, hey, wie gehen wir damit um, wenn JD Vance auf irgendeiner Konferenz Europäern die Schuld gibt an irgendwelchen Kriegen und oder was? Ich muss ganz ehrlich sagen, Anfang des Jahres, als Donald Trump da ein Ding nach dem nächsten rausgehauen hat und geballert hat, habe ich eine Zeit lang die Tagesschau-App von meinem Handy gelöscht.
Wirklich?
Ja. Weil ich irgendwie gemerkt habe, boah, also es überfordert mich einfach. Jedes Mal, wenn da was kommt, mich dazu zu verhalten, also das für mich einzuordnen, was passiert da gerade, was für Konsequenzen hat das, was für Auswirkungen, wohin führt das gerade? Und bis ich irgendwann gelesen habe, dass das genau das ist oder sein könnte, was Donald Trump bezwecken möchte. Es gibt ja diese These von dem Flood the Zone.
Bullshit.
Einfach Bullshit. Also raus zu Golf von Amerika und ich will Grönland haben und du irgendwann denkst, Alter, ich komme nicht mehr hinterher und in all dem kann er dann irgendwie sein Real Bullshit irgendwie machen. Und da habe ich so gemerkt, ja shit, und ich spiele da mit. Ich habe die Tagesschau-App vom Handy gelöscht. So. Und dann zu denken, boah shit, wie gehe ich damit um? Und aber auch ganz konkret deine Frage, Goofy, irgendwie, ja, was für eine Rolle spielt das auch in meiner Kunst irgendwie so? Oder was für eine Rolle kann das irgendwie in Kunst spielen? Ich fand's cool, Goofy, du hattest ja auch vor einiger Zeit dann auch so gesagt, als AfD da irgendwie 21% gezogen haben und hier und da, du gesagt, jetzt ist die Zeit irgendwie für die KünstlerInnen irgendwie. Und ich dachte mir, ja, denke ich auch. Aber ich habe gleichzeitig dann auch wieder so gedacht, es widerspricht jetzt fast schon so ein bisschen dieser Resonanzthese, der ich gerade gesprochen habe. Aber so ein bisschen, ja, aber dann machst du irgendwie ein politisches Stück und postest auf Instagram und es interessiert keine Sau. Oder beziehungsweise ne, kriegt da irgendwie nur 12 Likes. Und dann habe ich das Gefühl, ah, da kommt keine Resonanz irgendwie zurück. Und dann natürlich da irgendwie auch zu sagen, hey, das ist trotzdem absolut der Rede wert. Aber was ich mich dann frage mich weniger, ja gut, dann lasse ich's, sondern ich frage mich vielmehr dann so, also stell mir 2 Fragen. A, warum ist das so? Warum kriegt ein politischer Song nur 12 Likes bei Instagram? Warum ist das nicht, geht das nicht viral, weil alle doch sagen, Alter, ja, genau so geht's mir auch. Und die zweite Frage aber auch, also warum ist das so? Warum gibt's da nur 12 Likes drauf? Und die zweite Frage ist dann, was müssten wir denn tun, wir KünstlerInnen, um in diesem Thema irgendwie gehört zu werden? Ich glaube, die Frage auf die erste, meine Antwort auf die erste Frage war, glaube ich, ein Stück weit, es hat auch viel mit HSV und Kicker-Tabelle zu tun. Es hat was mit Eskapismus zu tun. Es hat was, du machst Instagram auf und du willst jetzt, weil du eben gerade von der Tagesschau-App rüber gewechselt bist und dich jetzt ein bisschen zerstreuen möchtest, Eskapismus. Ich finde, Eskapismus hat absolut seine Daseinsberechtigung. Wir brauchen auch manchmal einfach einen Schritt raus und jetzt schalte ich mal ab.
Unbedingt. Das
ist super wichtig. Und aber dann gehst du halt auf Instagram und dann willst du eigentlich abschalten und dann wirst du wieder damit konfrontiert. Aber zum anderen habe ich auch gemerkt, und das ist jetzt so ein bisschen das Thema, was ich gerne irgendwie auch mit reinbringen wollen würde. Ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, wie ist das bei mir persönlich? Und ich merke, ich kann mir einen Song, ein Klagesong. Wir hatten es ja auch irgendwie so ein bisschen in der letzten Folge. Ein Klagesong, ein Song, der gerade erzählt, wie alles scheiße ist und wie hoffnungslos man eigentlich ist oder wie viel Angst man irgendwie auch vor der Zukunft hat, was hier gerade passiert. Wenn ich so einen Song höre, dann denke ich mir vielleicht, ja, geht mir genauso, fühle ich, aber trotzdem gehe ich in diesem Stück keinen Weg von A nach B. Ich bin genau da, wo ich auch vorher war. Denke ich genauso, finde ich scheiße, macht mir Angst. Aber ich habe kein Davor und Danach. Und damit meine ich nicht, dass jeder Song irgendwie happy clappy sein muss und irgendwie hoffnungsvoll und jetzt wird's aber doch irgendwie doch ganz gut und wir lösen die Spannung auf, sondern trotzdem auch irgendwie gib mir einen Weg, gib mir eine neue Frage, der ich nachgehen kann. Es gibt ein YouTube-Video als bei der Kanzlerwahl. Da war die Frage einfach nur ein Song, der die Frage gestellt hat, Friedrich Merz, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Und die ganze Zeit dieser Song, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Und da dachte ich mir, hey, das ist stark, davon gerne mehr. Aber wie geht's euch? Marco, Gofi, warum hab ich von euch nicht direkt einen Post gesehen mit einem neuen Marco-Text, der gesagt hat, Donald Trump ist scheiße und Gofi, wo war das Bild? So ein Pfeil mit AfD und der Pfeil hat sonst wo in die Hölle gezeigt oder sowas.
Also erstens mal, wir stellen hier die Fragen.
Genau.
Mir wurde gesagt, ich soll das fragen. Wo?
Oh, mein Kopf explodiert gerade. Ja. Aber
das war jetzt auch ein bisschen zu viel.
Nee, ist gut. Es war ein langer Vortrag und ich habe 1000 Antworten. Aber Marco, will was sagen?
Ja, ich sehe es schon ein bisschen anders, weil ich finde, ich höre diesen Satz, jetzt ist besonders vielleicht die Zeit für Kunst nicht so, ich höre den nicht so aktivistisch. Mhm. So, also ich glaube zwar grundsätzlich, es gibt gar keine unpolitischen Stücke, jede Aussage, die du triffst, ist in irgendeiner Form auch politisch. Ich glaube aber nicht, dass die alle direkt jetzt irgendwie handelnde Personen konkret outcallen müssen oder zu irgendeiner Form von Aktionismus aufrufen müssen, ne? Also selbst wenn du ein ganz abstraktes Bild, was vielleicht auch noch einen abstrakten Titel dazu hat, irgendwo hinhängst, passt das genauso in diese Kategorie. Also Kunst, die zu konkret jetzt sagt, hier ist jetzt irgendwie das große Manifest dagegen, finde ich als Kunst meistens erstmal sogar langweilig, sondern die Frage ist ja, und da sind wir eigentlich schon wieder bei der Resonanz, was können wir vielleicht jetzt schaffen, was für Leute halt auch irgendwie einen Eskapismus, einen Ankerpunkt, eine Motivation, eine Hoffnung, einfach was Schönes vielleicht irgendwie schafft, um halt durch den scheiß Tag zu kommen, wenn das gerade alles so viel ist. Und insofern finde ich, ist das alles sehr politisch, ohne dass es jetzt direkt, Donald Trump benennt oder irgendwas. Ja. Das ist natürlich wichtig auch, dass man das tut und dass das auch verhandelt wird in allen möglichen Formen und Kontexten. Ich glaube, es ist nicht der Aufruf, lasst jetzt alles, was ihr vorher gemacht habt und schreibt jetzt halt, schreibt jetzt nur noch solche Protestlyrik irgendwie. Das finde ich, das ist viel zu platt und das auch frustrierend, weil das bringt wahrscheinlich wirklich nicht so viel. Aber macht halt gutes Zeug, macht halt weiter mit dem, was ihr macht und also lasst euch dadurch nicht entmutigen, sondern seht es eher als Appell, jetzt ist die Zeit, wo man das wirklich gut gebrauchen kann. Vielleicht mehr, als wenn alles okay ist und es allen gut geht irgendwie. Punkt.
Also diese Politik, die da betrieben wird, zum Beispiel Donald Trump ist immer ein gutes Beispiel, weil das zurzeit so öffentlich so sehr auf die Spitze treibt, dass niemand wie die amerikanische Regierung zurzeit. Und das ist eine Es ist eine Politik, die versucht zu spalten, ganz bewusst. Die gibt es aber in der deutschen Politik auch. Also wenn CSU-Innenminister Dobrindt sagt, wir machen jetzt die Grenzen dicht, niemand darf hier mehr rein, der irgendwie Aufenthaltsgenehmigung haben will und Asyl beantragen will oder so, dann ist es auch eine Politik der Spaltung, weil die Migrationszahlen sowieso schon zurückgehen, weil es gegen EU-Recht verstößt, weil es die Kapazitäten der Bundespolizei völlig überanstrengt. Weil das, und also was ist der Sinn von so einem politischen Manöver? Das soll der deutschen Bevölkerung zeigen, wir tun was für euch. Wir schützen euch gegen die da, die euch alles wegnehmen wollen. Das ist die Message. Und das ist eine Politik der Spaltung. Und ich denke, das kann man ganz oft gerade in der Welt beobachten, dass solche Politiken der Spaltung gemacht werden. Die sollen auf der einen Seite die eine Bevölkerungsgruppe irgendwie zusammenführen oder ihr signalisieren, seid nicht so unzufrieden, wir machen ja was für euch. Und die, ich glaube, also ehrlich gesagt, gespaltene Menschen sind auch leichter kontrollierbar. Ja. Und was Kunst macht, ist, darüber haben wir bei diesem Gespräch schon gesprochen, Kunst führt Menschen zusammen im besten Fall. Ja. Und schafft Gemeinschaften. Und das ist was ganz Politisches, glaube ich. Ohne dass politische Inhalte überhaupt genannt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass es weitergemacht wird. Das ist, glaube ich, auch wichtig, jetzt in diesem semi-religiösen Raum, in dem wir bei uns vier uns gerade aufhalten. So. Denn diese spalterischen Aktivitäten, die gehen natürlich auch weiter durch alle Gesellschaftsschichten. Nachher werden wir ein spannendes Gespräch führen für unser anderes Format Hossa Talk über Christfluencer, über ziemlich weit rechts außen Christfluencer und über die Frage, was machen die da eigentlich, was ist überhaupt denn, was wollen die überhaupt, woran glauben die? Und auch da geht es ehrlich gesagt um Abgrenzung, um Spaltung, um klarzumachen, wir sind nicht die und die sind nicht wir und so weiter und so fort. Und deshalb ist es auch in unserem religiösen Feld, in dem wir sonst so viel leben, wir vier, auch total wichtig, dass Kunst und diese Form von Gemeinschaftsform, dass die weitergeführt werden, glaube ich. Ja. Und deshalb ist es was ganz, ganz Politisches, meine ich.
Und, um vielleicht nochmal, irgendjemand hat ja mal gesagt, Kunst ist wie so ein Samenkorn, vielleicht so ein Senfkorn oder so. Es ist ganz klein und wenn du es in den Boden legst, dann wird daraus unter Umständen ein ganz großer Baum, in dem die Vögel nisten und sich wohlfühlen. Und das treibt mich irgendwie auch an. Ne? So Kunst als Samenkorn, als etwas, was du säst und dann wächst da was draus, was etwas Positives, etwas Schönes, etwas, wie Gofi gerade gesagt hat, Gemeinschaftsstiftendes, etwas Inspirierendes, etwas die Welt schöner machendes oder von mir aus auch, dass sich jemand in einer ganz grässlichen Situation verstanden fühlt, gesehen fühlt und so. Und von daher, ich will das alles unterstreichen, was ihr gesagt habt. Ich halte das in diesem Sinne einfach für wirklich wichtig. Und da muss kein, das muss nicht beim Namen genannt werden, irgendwie irgendeine Partei oder irgendeine Person, sondern Kunst an sich ist so eine Art von Senfkorn.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ich würde gerne aber noch was zu der Instagram-Geschichte sagen.
Vielleicht noch
weil,
kurz, Goofy, das ja. Nur kurz ergänzend. Ich habe letztens einen sehr schönen Satz gelesen, der mir sehr geholfen hat. Wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben, dann ist die Demokratie am Ende. Wenn wir uns allen nichts mehr zu sagen haben. Und das war, da habe ich mir die Frage gestellt, ich möchte selbst, ihr werdet wahrscheinlich über Christfluencer sprechen in der Hossa Talk Folge, die dann kommt, wo ich sage, boah, ey, was habt ich denen noch zu sagen? Und ich finde es super wichtig, dass wir uns immer, selbst dem größten, krassesten Nazi, also das ist mein Anspruch, wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben, dann geht die Demokratie flöten und ich will selbst den krass weit rechts, will ich sagen können, ich habe ihm noch was zu sagen oder wir haben uns noch was zu sagen und gar nicht ich bekehre den und ich missioniere den und der wird sein Leben ändern und alles so wunderbar, sondern einfach, dass wir im Gespräch bleiben, wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben. So, ne?
Auch auf der menschlichen Ebene vielleicht. Ne? Es geht ja, es ist ja so, ich höre das auch so, es polarisiert sich ja so, weil man nur noch über Themen miteinander redet, beziehungsweise sich anbrüllt. Ne? Und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber es gäbe ja noch, man könnte ja auch über den HSV sprechen oder über Kindererziehung oder über warum man gerne spazieren geht oder so. Also ne, es gibt ja noch eine Menge andere Dinge, ja, wo man sich gegenseitig ja, was sagen, erzählen könnte, selbst wenn man die Welt mit sehr, 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 sehr unterschiedlichen Augen sieht. Also
dann muss genau, die andere Seite natürlich das Gespräch auch genau, zulassen.
Ja, natürlich. Also
geht's halt nicht, ne?
Genau. Ich wollte nur sagen, ne, dadurch, dass man immer so fokussiert auf inhaltliche Unterschiede, sitzt man schon gar nicht mehr in der gleichen Kneipe, wo man rausfindet, ach, wir mögen beide das gleiche Bier. Ach, wie geil. Und warum? Ach, erzähl mal und so. Und wir hören sogar die gleichen Bands, meinetwegen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so, man sieht sich so schnell dann nur noch als Feind, als jemand, der von der anderen Seite, und zwar gegenseitig. Also das können die Linken genauso gut wie die Rechten. Also es ist, da sind wir alle, glaube ich, nicht wirklich besser als die anderen. Und ich wollte nur darauf hinweisen, ne? Also ich meine, man könnte ja sich auch noch andere Dinge zu sagen haben, als nur politische oder religiöse Unterschiede zu thematisieren.
Okay, und da wäre natürlich Kunst auch wieder ein schönes Feld, genau, weil da menschliche Themen angesprochen werden, Lebensthemen, spirituelle Themen auch.
Ja. Genau.
Wenn darüber ein Gespräch, vielleicht würde ich sogar mit einem Nazi darüber sprechen, müsste ich drüber nachdenken. Ja. Muss ich drüber schlafen, kann ich jetzt so ad hoc nicht beantworten, die Frage. Marco, du rutschst auch ganz unruhig auf deinem Stuhl.
Ja, also ich sehe das sehe ich schon sehr anders, aber das führt jetzt viel zu weit, glaube ich. Aber ich würde nur noch mal zu bedenken geben, das ist auch wieder eine sehr privilegierte Person, das kann, Perspektive. Das kannst du nur tun, wenn dich die, ich sag mal so, das, was die andere Person so anders sieht und ich glaube nicht direkt betrifft, dann kannst du dich hinsetzen und sagen, das komm, wir trinken zusammen Bier und reden über Musik. Wenn du die Person bist, die, weiß ich nicht, ausgegrenzt und gehasst wird, kannst du das natürlich nicht.
Ja. Das stimmt, aber die müssen das ja auch nicht.
Nee.
Wir, also die Privilegierten könnten das halt tun. Und ich meine das ja durchaus nicht im Sinne von, das muss jetzt jeder so machen und du musst runterschlucken, dass, keine Ahnung, irgendjemand dich für irgendwas hält. Das meine ich gar nicht. Nee,
genau,
ich meine nur,
weiß ich auch, aber das sollte man einmal immer mit dazu sagen, sonst hört man
das
vielleicht auf
so einem Ort. Ja, stimmt. Ich wollte nur den Satz, den der Jonas gesagt hat, wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben, dann stirbt die Demokratie.
Den Satz nochmal vollkommener betrachten. So, ne? Ja.
Genau.
Ja. Ja. Ich wollte noch gerne eine Fußnote zu Instagram machen, weil ich glaube, das ist wichtig. Instagram ist auch ein Macht- und Herrschaftsinstrument. Ne? Das ist kein freier Markt der Möglichkeiten. Der Grund, warum manche Sachen gesehen werden und manche Sachen nicht gesehen werden, liegt nicht nur an den Inhalten, die diese Sachen beinhalten, sondern eben auch an Programmiergeschichten oder was diese Plattform featured und was diese Plattform nicht so featured. Und ich finde, das ist schon wichtig. Wir müssten auch, glaube ich, grundsätzlich, Instagram funktioniert wahnsinnig gut, wir nutzen es alle, wir zeigen, was wir machen und versuchen dafür, Leute zu begeistern und wir nutzen Instagram als Plattform dafür. Aber diese Plattform beutet uns erstens aus. Also wir benutzen sie zwar alle kostenlos, aber in Wirklichkeit tun wir es nicht, sondern wir bezahlen mit teuren Daten, die verdammt viel Geld wert sind. Also wir machen die Firma reicher, indem wir es nutzen. Und wir nutzen sie eben nicht kostenlos. Und zweitens verfolgt die Firma natürlich auch eine politische Agenda. Und das, ich finde, das ist auch eine Sache, die man mit dazu sagen muss. So. Das ist kein freier Markt.
Und sich dessen bewusst
sein. Mit den geileren Inhalten setze ich am besten durch von uns allen oder so. Ne? Deshalb, manche Sachen tauchen deshalb nicht auf, weil sie nicht auftauchen sollen. Genau.
Ja. So. Ja. Und trotzdem weitermachen. So, ne?
Und trotzdem weitermachen, ja. Klar. Außerdem, welche Alternative haben wir? Ja. Also,
ja.
Das Fediverse natürlich, aber außer Johnny ist da ja niemand. Hallo Johnny, liebe Grüße.
Und jetzt, um nochmal einen anderen Künstler zu bemühen, ins Wasser fällt ein Stein und zieht ganz weite Kreise. Und ist er auch nur klein?
Geht doch bei der Reise oder irgendwie sowas halt. Irgendwas mit Eisen am Ende. Genau. Aber stimmt, das ist natürlich auch schon wieder, du bemühst dir ja ständig Reich Gottes Bilder.
Bilder,
ne?
Genau.
Sehr interessant, ja. Sehr interessant, finde ich, weil im Fall von Jesus von Nazareth hat es ja wirklich funktioniert, ne?
Ja,
es braucht halt einen langen Atem und ein paar Wunder, aber irgendwie ist es schon ein Beispiel dafür, wie etwas sehr klein und bescheiden beginnen kann, aber eine ziemlich große Reichweite entwickeln kann, theoretisch.
Finde ich schon ganz, und ganz ohne Social Media.
Ja,
also.
Ja, verrückt, ey. Ja.
Crazy.
Ja, Leute. Ich finde eigentlich...
Darf ich noch ganz schamlos Werbung in eigener Sache machen hier?
Ja, aber natürlich. Deswegen bist du im Januar hergekommen, oder?
Also, das ist der einzige Grund, warum ich hier euch die ganze Zeit so anlächle.
Erzähl.
Für mich sind zwei Songs, die, also, ne, auf der Frage, ey, wie geht's uns irgendwie als Künstler in solchen Zeiten? Für mich sind zwei Songs von mir persönlich, sehr wichtig in dieser Zeit ist der Song Balance, wo ich, was auch mein Psalm 2022 ist, wo ich singe, Gott, bring mich in Balance, wenn sich mein Mittelpunkt in mir verschiebt, immer irgendwie auch die Ruhe wieder zu finden. Ich glaube, das ist ja auch oft so ein bisschen, ne, dieses Polarisieren links, rechts, es kommt ein Signal, eine Nachricht auf und hier und da und ich muss darauf reagieren und bin eher im Aktionismus als aus einer Ruhe, aus einem Frieden heraus, Frieden zu stiften. Das ist mir, glaube ich, ziemlich wichtig. Und da hat es mich auch extrem bewegt, dass viele Menschen mir auch geschrieben haben in der Zeit, dass der Song Balance sie genauso bewegt hat wie mich. Das fand ich schön, aber auch zum anderen halt der Song Hell, wo ich singe, da wo wir hinsehen, wird es hell. Das Unrecht mag die Dunkelheit, komm, wir drehen alle Lampen auf.
Ach, ich dachte es gerade, es ist deine Metal-Nummer.
Ja. Hell. Ja, ja, ja. Das ist auch großartig. Aber das, wo ich auch so, wo es Highway to Hell. Mir war es auch ziemlich wichtig, auf dem Psalm 2022 Album, auf dem Rücken, du drehst es halt um und du siehst da, Track 6 heißt Hell.
Das ist der einzige englische Song auf der Platte.
Der einzige englische Song. Aber wo ich auch gemerkt habe, ey, ich habe die Tagesschau-App eine Zeit lang von meinem Handy runtergeschmissen und obwohl ich doch gerade gesagt habe, ey, da wo wir hinsehen, wird es hell und da wo wir reden, wird es laut. Und dann dachte ich mir, gut, dann muss ich die Tagesschau-App wieder auf mein Handy draufpacken.
Ja. Ja, schön. Super. Dann hört euch mal die beiden Nummern an und vielleicht auch den Rest vom Jonas und das Album und noch den, über das Album haben wir ja sehr intensiv bei Hossa Talk gesprochen. Auch da könnte man nochmal, habe ich ja am Anfang schon gesagt, nochmal rückwärts hören sozusagen, ob da Backward Masking nicht auch mit dabei ist. Nee, ich wollte nur sagen, vergesst es einfach. Schön, dass du da warst, Jonas.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir biegen mal in die Zielgerade ein, oder?
Mhm. Ja, absolut.
Genau.
Vielen Dank, Jonas, dass du da warst.
Sehr inspirierend, sehr inspirierend.
Ja, es war ein tolles Gespräch.
Für mich auch.
War höchste Zeit.
Für mich auch.
War höchste Zeit, dass wir mal so ein Gespräch geführt haben, genau. Jonas. Sehr gut, wirklich. Ich weiß nicht, kennst du das Ritual, das wir bei Cobains Erben haben?
Wir sagen alle zu dritt Hossa, Hossa, Hossa.
Nee, das war das andere.
Das Ritual.
Einer von uns fragt, was sagen wir dem Tod und die anderen sagen nicht heute.
Genau.
Das von Game of Thrones. Ne? Okay, ja. Also, verehrte Mitschaffende, vielen Dank für das tolle Gespräch. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Richtig. Ja, liebe Zone von Popkunstseele, wir hoffen, erstens, es hat euch Spaß gemacht. Zweitens, empfehlt die Folge weiter. Drittens, hoffentlich habt ihr euch an den Namen Popkunstseele jetzt endlich gewöhnt. Müsst ihr nämlich.
Genau.
Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Schüssikowski.
Tschüss. Tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.